SWR 2 aktuell.
Und das sind drei der Themen in der kommenden halben Stunde. Gibt es bald kostenlose Corona-Schnelltests? Nicht nur in Berlin, auch in Stuttgart geht die Diskussion um die Teststrategie weiter. Problem erkannt, aber noch nicht gebannt. Die Bundesregierung zieht eine Bilanz der Wohnraumoffensive. Und der Bericht der Wehrbeauftragten ist vor allem eine Mängelliste. Hier gleich die Details. Am Mikrofon Vanja Weingart. Guten Abend. Wer einen gemacht hat, der weiß, das ist eher eine unangenehme Erfahrung. Der Corona-Schnelltest mit dem Stäbchen tief im Hals oder durch die Nase. Aber das nimmt man wohl dann gerne in Kauf, um auf Nummer sicher zu gehen. Zum Beispiel, um die Mutter im Pflegeheim zu besuchen. Und viele Mediziner sind überzeugt, Schnelltests sind wichtig im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Aber wer keine Symptome hat, muss sie in den meisten Fällen selbst bezahlen. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte angekündigt, dass es ab 1. März kostenlose Corona-Schnelltests für alle geben soll. Aber da ist er wohl etwas vorgeprescht, denn das Thema soll erst bei den Bund-Länder-Beratungen am 3. März besprochen werden. Aus Berlin berichtet Birte Sönnigsen.
So schnell, wie der Gesundheitsminister sich das gedacht hatte, wird nicht bundesweit schnell getestet. Seine Pläne wurden gestern vom Corona-Kabinett erst einmal gestoppt. Der Unmut in einigen Bundesländern ist groß, sagt der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, zurzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.
Es ist jetzt zum wiederholten Mal so, dass von Seiten des Bundesgesundheitsministers Dinge angekündigt wurden, die dann so oder zumindest so schnell nicht kommen.
Rund 800 Millionen Schnelltests hat das Gesundheitsministerium für dieses Jahr gesichert. Die Kosten übernimmt der Bund. So viel steht fest. Andere Fragen sind noch nicht geklärt. Unter anderem, wie genau das Testen durch geschultes Personal in den Ländern organisiert werden soll oder wann, wie viele Schnelltests zur Verfügung stehen. Ein Plan muss her, sagt deshalb Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD.
Man kann nicht einfach nur ankündigen, sondern man muss das dann auch organisieren können. Wir kümmern uns jetzt schon darum, das zu organisieren, denn es geht ja um sehr, sehr viele Menschen generell, die dann sich testen lassen wollen.
Die nächste große organisatorische Aufgabe für die Bundesländer, die gleichzeitig noch alle Hände voll zu tun haben, Impfungen, Änderungen bei der Impfreihenfolge, Schul- und Kita-Öffnungen zu organisieren. Einige Länder fühlten sich vom Vorstoß des Bundesgesundheitsministers überrumpelt. Auch auf Bundesebene kommt die Kritik vom Koalitionspartner.
Dass der Ankündigungsminister Spahn wieder zurückrudern musste, hat uns doch schon sehr irritiert,
sagt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.
Der Bundesgesundheitsminister musste jetzt eingestehen, dass das nicht funktioniert. Ich hoffe, dass wir hier auch Nacharbeiten sehen.
Nacharbeiten muss der Gesundheitsminister auch aus Sicht von Anton Hofreiter. Für den Fraktionschef der Grünen im Bundestag ist eine klare Schnellteststrategie notwendig, um über einen Weg zurück zu etwas mehr Normalität reden zu können.
Und deshalb erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie nach einem Jahr Pandemie endlich in der Lage ist, solche Grundlagen zu erfüllen.
Ein Bericht von Birte Sönnigsen. Erst kündigt Spahn kostenlose Schnelltests an, dann muss er zurückrudern. Einmal mehr steht der Gesundheitsminister in der Kritik. Dazu ein Kommentar von Uwe Lüb.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, sagt der Volksmund. Und dabei könnte man es beim geplatzten Starttermin für Corona-Schnelltests bewenden lassen. Kann man aber nicht, denn es geht gar nicht so sehr um Spott. Den könnte CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn vermutlich auch ganz gut wegstecken. Doch er sieht sich nicht nur Spott ausgesetzt, sondern berechtigter, fundamentaler politischer Kritik. Und das haut ins Kontor. Es fällt ein weiterer Schatten auf den Mann, der vergangenes Jahr wegen seines Corona-Krisenmanagements schon als Kanzlerkandidat der Union gehandelt wurde. Alles Makulatur, alles Schnee von gestern. Sicher, beim verpatzten Impfstart kam Spahn die Bundeskanzlerin in die Quere, die nichts davon hielt, dass vier Länder in der EU vorangehen und für sich bestellen und die anderen in der EU dann vielleicht auch was davon haben. Also war Spahn raus, die EU in der Pflicht und den Rest kennen wir. Politisch war das aber trotz allem richtig. Alleingänge oder Grüppchenbildungen in Gemeinschaften wie der EU sind politisch nämlich Gift für dieselbe. Nun kommt Spahn wieder die Kanzlerin in die Quere. Zu unausgereift sei die Corona-Schnellteststrategie des Ministers, zu viele Fragen seien offen. Und das ist eine ganz andere Situation als bei der Impfstoffbestellung. Hier geht es nicht um eine politische Entscheidung, sondern um, so sagen es Politiker gern, nicht gemachte Hausaufgaben. Spahn war zu voreilig. Er hat seine Schnelltest-Strategie vergangene Woche für den 1. März versprochen, ohne zu klären, was nun lapidar als unbeantwortete Fragen im Raum steht. Mag sein, dass er sich politisch zu sehr unter Druck gefühlt hat, zu sehr getrieben von der wachsenden Sehnsucht der Menschen und immer größeren Teilen der Politik nach einem Ende des Lockdowns, wenigstens nach Erleichterungen. Doch auch unter Druck, etwas zu versprechen, was auf bessere Zeiten hoffen lässt und dann nicht einhalten zu können, ist fahrlässig. Er hat Erwartungen enttäuscht, unnötig. Er hätte sich nur das Datum verkneifen müssen. Ein so schnell wie möglich hätte gereicht. Als Quittung nimmt Spahn nun politischen Schaden, leicht vermeidbaren.
Ein Kommentar von Uwe Lüb, SWR-Korrespondent in Berlin. Der 3. März, morgen in einer Woche, das ist der Tag, an dem das nächste Bund-Länder-Treffen zu Corona ansteht. Dann soll es nicht nur um Schnelltests gehen, sondern auch um ein mögliches Ende des Lockdowns oder zumindest um Lockerungen der Corona-Regeln. Die Bundesländer haben aber auch jetzt schon Spielräume, in einigen Bereichen zu öffnen und zu lockern. In Rheinland-Pfalz sollen jetzt Corona-Impfungen für weitere Berufsgruppen möglich werden. Ab nächster Woche unter anderem für Erzieherinnen, Tageseltern, Grundschul- und Förderschullehrer und Lehrerinnen. Zu den weiteren Maßnahmen Gernot Ludwig aus unserer Redaktion Landespolitik in Mainz.
Neben den Friseuren dürfen ab Montag auch wieder Gärtnereien, Gartenbaubetriebe oder Gartencenter öffnen. Mit einer kleinen Einschränkung, es dürfen nur Gartencenter typische Waren wie zum Beispiel Pflanzen, Blumen oder Gemüse verkauft werden. Sowas gibt es ja auch in Baumärkten. Deshalb dürfen auch die solche Waren ab Montag ebenfalls wieder verkaufen. Das Ganze soll aber ausschließlich im Außenbereich des Baumarktes erlaubt sein. Dann hat die Ministerpräsidentin angekündigt, dass man den Termineinkauf ausweiten will. Heißt, man ruft im Geschäft an und holt die Ware an der Tür des Geschäftes ab. Sowas gibt es ja jetzt schon. Das Ganze soll ab Montag zum Beispiel auch in Bekleidungsgeschäften möglich sein. Man ruft dann an, dass man ein Kleid oder einen Anzug kaufen möchte, kriegt einen Termin und ist dann zu diesem vereinbarten Termin allein mit einem Verkäufer im Geschäft, um die Klamotten anzuprobieren. Das Ganze natürlich mit Maske und unter Wahrung der Abstandsregeln. Ja, und zu guter Letzt hat Ministerpräsidentin Dreyer noch angekündigt, dass Zoos, Tierparks und botanische Gärten ihre Außenbereiche unter Auflagen auch wieder öffnen dürfen ab Montag.
Informationen von Gernot Ludwig aus Mainz. Wir gehen nach Baden-Württemberg. Auch hier geht es um die Frage, welche Spielräume der Corona-Regeln will das Land nutzen? Ministerpräsident Kretschmann schaut vor allem auf die Zahl 35. Wenn die Zahl der Infektionen unter 35 pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tage sinke, dann könne es eine leichte Öffnung geben, hat er heute gesagt. Reinhard Nürnberg aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Wo und was könnte dann geöffnet werden?
Ja, es soll also in Baden-Württemberg, wie gesagt, nur sehr leichte Öffnungen erst einmal geben. Es soll Ausnahmen geben für Blumenläden und Gärtnereien, auch für Gartenzentren, denn die verkaufen ja im Wesentlichen im Freien, sagt Ministerpräsident Kretschmann. Und da sei die Ansteckungsgefahr ja doch deutlich geringer als in geschlossenen Räumen. Und zudem gelten ja Blumen und Pflanzen auch als verderbliche Waren. Und folgerichtig bleiben Baumärkte zunächst eben auch erst noch einmal eine Weile geschlossen in Baden-Württemberg. Die Öffnung der gesamten Geschäfte, die sei im Großen und Ganzen noch nicht möglich, sagt der Ministerpräsident, denn die Inzidenzzahl sei noch nicht so grundsätzlich unter 35 gesunken. Andererseits sagt er, man könne die Läden ja nicht ewig geschlossen halten und da könne er sich dann als weiteren kleinen Schritt wenigstens Öffnungen nach Terminvergabe vorstellen. Das sei immer eine kleine Möglichkeit, dass man so ein bisschen was entgegenkommen kann. Und auch bei den Kontaktbeschränkungen, da denkt Kretschmann über kleine Lockerungen nach. So könnten sich dann wieder vielleicht, sagt er, Menschen aus 2 Haushalten treffen. Bisher war es ja so, dass sich nur Leute aus einem Haushalt mit einer Person treffen können. Das wäre auch schon ein kleiner Schritt.
Um die richtige Corona-Teststrategie geht es ja auch in Baden-Württemberg seit Wochen. Gab es dazu heute etwas Neues?
Ja, beim Thema Teststrategie, da hat es offensichtlich in der Regierungskoalition von Grünen und CDU mal ordentlich Streit gegeben. Der grüne Ministerpräsident hat sogar von einem heftigen Schlagabtausch gesprochen. Es ging da wohl um die Schnellteststruktur für die Kommunen und dabei um die Frage, ob denn Testzentren nur temporär oder längerfristig eingerichtet werden sollten. Eine Einigung, die wurde noch nicht erzielt. Mein Kretschmann sagt, in der Sache läge man da gar nicht so weit auseinander. Die Auseinandersetzung sei aber verbal heftig geführt worden. Aber Kretschmann hält den Streit durchaus für überwindbar. Und da merkt man eben, dass man sich eben doch in einer Wahlkampfzeit im Augenblick befindet. Gute Nachrichten, die gab es ja noch für die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Kita-Beschäftigten in Baden-Württemberg. Die sollen alle ein Impfangebot mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca erhalten. Wie übrigens auch alle Personen unter 65 aus dieser Risikogruppe 2. Kretschmann hat zudem auch in Aussicht gestellt, dass es möglicherweise sogar schon ab Mitte des zweiten Quartals ein breiteres Angebot an Impfstoffen für die ganze Bevölkerung geben könnte. Und dann wären auch Impfungen in Arztpraxen möglich.
Baden-Württemberg geht kleinere Schritte als Rheinland-Pfalz. Im Moment ist Kretschmann also eher vorsichtig?
Ja, und das sagt er auch, mein Kretschmann sagt von sich selber, man solle wirklich nur vorsichtig und wie er es ausdrückt, stücklesweise öffnen. Bisher hätten, sagt er, sich die Bemühungen und Anstrengungen ja gelohnt, um die Inzidenzzahlen zu senken. Aber jetzt gibt es eben wieder einen leichten Anstieg dieser Zahlen. Und das sei eben das Ergebnis der Mutanten, die unterwegs seien. Und die würden sich zwar wohl ähnlich verhalten wie das alte Virus, seien aber eben wesentlich ansteckender. Und selbst einen langsamen Anstieg der Inzidenzzahlen hält Kretschmann für hochproblematisch. Er warnt da wieder vor schärferen Maßnahmen, wie wir es im vergangenen Herbst ja dann hatten. Kontaktbeschränkungen hält Kretschmann übrigens am für wirkungsvollsten. Er verweist da auf die Erkenntnis, dass die Ansteckungsketten vor allem aus dem privaten Bereich erfolgten. Aber Stand jetzt will sich Kretschmann beim nächsten Treffen seiner Kollegen mit der Kanzlerin am 3. März dann wohl doch für kleine, vorsichtige Lockerungen stark machen.
Reinhard Nürnberg aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Nur wer gut verdient, der kann sich aussuchen, wo er wohnt. Mit Durchschnittsgehalt und Familie in der Stuttgarter Innenstadt schwer was zu finden. Vor allem in größeren Städten steigen die Mieten und es fehlen vor allem Sozialwohnungen. Was kann die Politik tun? Da gibt es zum Beispiel die Mietpreisbremse und dann auch die Diskussion in vielen Gemeinden darüber, wie und wo man Bauland ausweisen könnte. Das Thema Wohnen darf kein Luxus sein, ist in der Politik angekommen. Vor fast 2,5 Jahren hat die Bundesregierung eine sogenannte Wohnraumoffensive gestartet. Und heute haben Kanzlerin Merkel und die zuständigen Minister Bilanz gezogen, berichtet Thorsten Huhn.
1,5 Millionen neue Wohnungen in Deutschland. Das war das Ziel, das sich die jetzige Bundesregierung im Herbst 2018 gesetzt hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, und ihr Bauminister Horst Seehofer von der CSU gehen davon aus, dass man diesem Ziel noch in dieser Legislaturperiode zumindest nahe kommt. Auf einer digitalen Konferenz zum Wohnungsbau sagte Merkel heute:
Was ich ganz wichtig finde und was sehr schön deutlich wird, es wurden nicht nur sehr viele Wohnungen gebaut. Horst Seehofer hat eben gesagt, dass das Ziel, 1,5 Millionen fertigzustellen in dieser Legislaturperiode, nicht außer Reichweite ist, sondern dass wir diesem Ziel sehr nahe kommen können. Sondern es wurde auch, und das finde ich ganz wichtig, dort gebaut, wo Wohnraum gebraucht wird.
Es sei gelungen, Impulse für den Wohnungsbau zu setzen, ergänzte die Kanzlerin. Nun sind die 1,5 Millionen Wohnungen beileibe nicht alle fertig. Es fehlen noch einige. Bundesbauminister Seehofer spricht daher von einem sogenannten Bauüberhang in der Größenordnung von rund 700.000 Wohnungen. Das seien genehmigte, aber noch nicht gebaute Wohnungen. Die Industriegewerkschaft Bau widerspricht. Im Rohbau oder auf einer Baugenehmigung könne niemand wohnen, sagte die Gewerkschaft spöttisch. Die Chancen für das 1,5 Millionen Ziel stünden gut, erklärt hingegen ein zufriedener Seehofer und plädiert dafür, vor allem mehr Sozialwohnungen zu bauen.
Es hat ja auch noch die Bundeskanzlerin gesprochen, im Grunde im gleichen Kontext, dass wir jetzt nach diesen 5 Milliarden in dieser Legislatur ein mehrjähriges Programm für kräftigen Bau von Sozialwohnungen brauchen.
Auch die Bundeskanzlerin ist dafür, den Wohnungsbau insgesamt zu forcieren. Man müsse den Investoren Anreize geben und gleichzeitig überhöhte Preise verhindern. Und es müsse dort gebaut werden, wo auch wirklich Wohnungen gebraucht werden. Mehrere Verbände kritisierten die Baupolitik der Bundesregierung. So sagte der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, das Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen zu errichten, sei schlichtweg verfehlt worden. Vor allem beim sozialen Wohnungsbau habe die Regierung versagt.
Ein Bericht von Thorsten Huhn. Soldatinnen und Soldaten helfen in Alten- und Pflegeheimen, in Impfzentren oder im Gesundheitsamt am Telefon bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionen. So hat die Bundeswehr in den letzten Monaten positive Schlagzeilen gemacht und viel Lob für den Einsatz in der Corona-Pandemie bekommen. Und das, nachdem vor der Pandemie vor allem über Probleme beim Material, über Reformstau, rechtsextreme Vorfälle, Überstunden und Belastung der Soldatinnen und Soldaten zu hören war. Wie ist die aktuelle Lage in der Bundeswehr? Die neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, hat heute ihren ersten Jahresbericht vorgestellt. Was darin steht, berichtet Kai Küstner aus Berlin.
Wie verbreitet ist Rechtsextremismus in der Bundeswehr? Das ist eine Frage, um die auch die Wehrbeauftragte, die Anwältin der Soldatinnen und Soldaten, gerade in diesen Zeiten nicht herumkommt. Das Meldeaufkommen zu extremistischen Verdachtsfällen, berichtet Eva Högel, seit 2020 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen.
Das zeigt zum einen, das würde ich durchaus positiv bewerten, es gibt eine erhöhte Sensibilität, es wird mehr gemeldet. Andererseits zeigt es aber auch, da ist eine ganze Menge zu tun.
Auch nach Angaben des MAD, des militärischen Abschirmdienstes, war die Zahl der Verdachtsfälle wegen Rechtsextremismus 2020 noch einmal angestiegen. Ganz besonders in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten ist nun erneut die Eliteeinheit KSK, nachdem bekannt geworden war, dass dessen Führung offenbar im Frühjahr vergangenen Jahres Kisten hat aufstellen lassen, in die Soldaten straffrei unterschlagene oder entwendete Munition haben einwerfen können.
Und dieser ganze Prozess von Aufklärung und Reform wird jetzt natürlich auch erheblich in Frage gestellt. Dadurch, dass jetzt plötzlich diese Amnestieaktion bekannt wird. Also ich sage nochmal, das muss aufgeklärt werden.
Fordert die Wehrbeauftragte. Die entscheidende Frage lautet nun, wer ist verantwortlich? Handelte KSK-Kommandeur Kreitmeier, der nun in der Kritik steht, auf eigene Faust? Oder wer wusste wann was im Ministerium?
Was mich vor allen Dingen gewundert hat und worüber ich auch gestolpert bin, schon bei der ersten Lektüre im Übrigen des Zwischenberichtes vom 2. November, ist, dass diese Aktion dort gar nicht auftaucht.
So die Wehrbeauftragte, deren rund 150-seitiger Jahresbericht sich ansonsten natürlich mit einigen, wie sie es nennt, Dauerbrennern befasst.
Personal, Material, Infrastruktur, davon ist auch der Jahresbericht 2020 voll.
Die Mängelliste beim Material bleibt lang, im Großen wie im Kleinen. Ob es um Kälteanzüge, Gehörschutz, Helme geht oder auch um das ganz schwere Gerät. Die Ausrüstung der Truppe bleibt ein Ärgernis.
Und auch beim großen Gerät, wir haben jetzt eine Einsatzbereitschaft von 74%. Das reicht natürlich noch nicht aus. Fahrzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Werkzeug fehlt, ist nicht einsatzbereit. Das muss besser werden. Das darf so nicht bleiben.
Einmal grundsätzlich über Vergaberecht und Vergabeverfahren nachzudenken, empfiehlt die SPD-Politikerin, die entgegen großer Teile ihrer Partei übrigens bewaffnete Drohnen zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten für dringend erforderlich hält. Weiterhin schwierig gestaltet sich für die Bundeswehr die Rekrutierung von Nachwuchs.
Die Bundeswehr braucht IT-Expertinnen und Experten und die Bundeswehr wird auch immer älter.
Die Zahl der Neueinstellungen sei 2020 gegenüber dem Vorjahr um 19% zurückgegangen. Sicher auch pandemiebedingt, erklärt Högel. Apropos Pandemie. Fast 500 Eingaben aus der Truppe erreichten die Wehrbeauftragte. Kein anderes Thema scheint die Soldatinnen und Soldaten so sehr bewegt zu haben wie Corona.
Die Ausbildung musste verschoben und verkürzt werden. Lehrgänge wurden abgesagt, Übungen konnten nicht wie geplant stattfinden.
Dass die Bundeswehr derzeit in Gesundheitsämtern, Impfzentren, Altenheimen in großem Stil hilft, dafür will die SPD-Politikerin ein sichtbares Zeichen der Würdigung setzen und eine Einsatzmedaille für den Anti-Corona-Kampf vergeben. Ob eine solche Medaille wirklich verliehen wird, ist noch unklar. Es wird nicht wenige Soldatinnen und Soldaten geben, die sagen, eine Medaille freut uns, aber noch mehr freuen würden wir uns über eine vernünftige Ausrüstung.
Kai Küstner über den Wehrbericht, heute vorgestellt im Bundestag. Und wir bleiben beim Thema. Florian Pfaff ist ehemaliger Major der Bundeswehr und der Sprecher des Arbeitskreises Darmstädter Signal. Das ist ein Arbeitskreis von aktiven und ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr, bekannt durch seinen kritischen Blick unter anderem auf Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ich habe mit ihm vor der Sendung über seinen generellen Blick auf die jährlichen Wehrberichte gesprochen und ihn gefragt, Herr Pfaff, was fehlt Ihnen konkret in den Wehrberichten?
Nun, da fehlt mir konkret, dass man es eben nicht richtig interpretiert, sondern dass dort immer wieder gesagt wird, auch in den früheren Berichten immer wieder gesagt wird, wir haben hier einzelne Punkte und die kriegen wir noch gebacken, so ungefähr. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass man diese Mängel nicht als Folge einer systematischen Falschauslegung oder einer systematischen Verhinderung von Kritik sieht. Wenn ich natürlich verhindere, dass zum Beispiel bei Material Mängel nach oben gemeldet werden, dann habe ich hinterher die Mängel beim Material. Da könnte ich Ihnen Beispiele nennen von Schuhen, die nicht passen oder andere Dinge, wo dann der Trageversuch gemacht wird und dann wird, obwohl das Material durchgefallen ist, trotzdem dieses Material eingeführt. Hier müsste man sagen, da ist doch das Problem das System, dass man Kritik abstraft.
Das würde aber bedeuten, das ist ein strukturelles Problem, das mit Kritik in allen Bereichen in der Bundeswehr Ihrer Meinung nach falsch umgegangen wird.
Ganz genau. Das Problem liegt zum Beispiel darin, dass man strukturell Kritiker gar nicht haben will. Von einem anderen Soldaten habe ich das Beispiel, dass er sehr, sehr gute Leistungen erbracht hat. Da hätte die Beurteilung zumindest im Schnitt 1 lauten müssen. 1 war damals die beste Note. Die Bundeswehr wollte den aber nicht fördern. Das heißt, hätte man ihn entsprechend beurteilt nach Leistung und Eignung, dann wäre er befördert worden. Also hat man einen anderen Weg gesucht und gefunden. Man hat einfach gesagt, dann kriegt er diese Beurteilung, die 1 hätte sein müssen, eben gar nicht. Und wenn Sie einen Soldaten nur deswegen nicht beurteilen, weil er kritisch ist, haben Sie hinterher keine Kritiker in Führungspositionen. Das ist ein strukturelles Problem.
Zumindest in Teilen ist das Problem ja auch immer wieder angesprochen und zum Teilen auch erkannt. Es gibt ja auch Vorschläge, zum Beispiel vom ehemaligen Wehrbeauftragten Bartels, der einen tiefgreifenden Umbau gefordert hat im vergangenen Herbst in einem großen Artikel. Zum Beispiel, dass die Organisationsbereiche umgebaut werden, dass die Führungsstrukturen flacher sein müssen, dass die Materialbeschaffung anders aufgestellt wird. Ist das die richtige Richtung?
Nein, ich gebe dem Wehrbeauftragten Bartels, war das ja damals recht, wenn er eine große Reform verlangt, weil die einzelnen Trendwenden immer wieder scheitern werden, wie er das damals formuliert hat. Das stimmt, aber es ist nicht damit getan, nun einen anderen Organisationsbereich zu gründen oder einen bestimmten Organisationsbereich abzuschaffen. Selbst die Auflösung des KSKs könnte ja nicht den Mangel überdecken oder verhindern und kompensieren, dass die Bundeswehrführung selbst sich von Recht und Gesetz losgesagt hat. Und dann habe ich natürlich auch keine Soldaten mehr, die sagen, ich setze mich für Recht und für Freiheit ein, sondern ich habe dann nur noch Befehlsempfänger, Uniformträger. Das hat keinen Sinn. Man muss sagen, wir begrenzen uns wieder, wir akzeptieren auch wieder Gerichtsurteile. Und dann wird in der Folge natürlich auch die Kritik an bestimmten Mängeln, Material und Ähnliches kommen. Dann werden sich die Leute wieder Kritik äußern trauen.
Der Wehrbericht beschreibt nun mal die Mängel, die vielleicht auch eher an der Oberfläche liegen. Sie haben jetzt Kritikpunkte, die tiefer gehen, die auch in die Struktur der Bundeswehr gehen. Wenn man aber auch noch mal auf die Sachen guckt, die man jetzt vielleicht verändern kann, die Reform, die angeschoben werden kann, dann kostet das Ganze natürlich auch Geld. Und im Moment, die Corona-Pandemie, die kostet den Staat viel Geld. Und das wird auch im Verteidigungsetat fehlen. Das hat auch der Generalinspekteur im Januar schon in einem Zeitungsinterview deutlich gesagt. Wie soll dann die Bundeswehr modernisiert werden?
Die Reformen, die die Bundeswehr dringend nötig hätte, sind mit Geld nicht zu machen. Die Bundeswehr bräuchte eine andere innere Haltung. Ich nenne das mal die innere Haltung. Die Bundeswehr muss einfach sagen, wir machen wieder sinnvolle Dinge. Das, was die Menschen wollen in Deutschland. Und dafür brauchen wir nicht mehr Geld. Im Gegenteil, durch den Verzicht auf die Auslandseinsätze, sogenannten Auslandseinsätze, die ja zum Teil Angriffskriege sind, könnte man viel Geld sparen.
Die Bundeswehr hat ja auch positive Schlagzeilen gemacht in den letzten Monaten und zwar gerade mit der Hilfe in der Pandemie in den Gesundheitsämtern zum Beispiel, mit der Nachverfolgung, da gab es Unterstützung bis hin zur Hilfe durch medizinisches Personal in Portugal. Was sagen Sie zu diesen Einsätzen? Ist das genau richtig oder ist das zu viel und eine zusätzliche Belastung für Soldatinnen und Soldaten?
Also ich denke, der Bundeswehr schaden diese Einsätze nicht. Die Frage ist, ob man mit Soldaten in Uniform nicht alte Menschen, die ja noch den Krieg erlebt haben, verschreckt. Da gibt es ja auch Beispiele, wo dann ältere Menschen sich da gar nicht mehr richtig normal verhalten haben wie früher, sondern da erstarrt sind angesichts eines Bundeswehrsoldaten. Und da sehe ich also praktisch beide Seiten. Der Bundeswehr mag es nicht schaden, aber man muss schon aufpassen, ob da die Bevölkerungsgruppe, die man da erreichen will, nicht eher erschreckt wird durch Soldaten. Deswegen meine ich, die Bundeswehr gehört hier zur Unterstützung in die Gesundheitsämter und nicht als Ersatz für Ärzte.
sagt Florian Pfaff, Sprecher des Arbeitskreises Darmstädter Signal. Die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Eva Högel, hat heute ihren Wehrbericht vorgestellt.